Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Und zu Gast ist ein Mann, den Sie sonst eher abends sehen. Seit 35 Jahren ist er um 20 Uhr in unserem Wohnzimmer. Zu Gast ist Mr. Tagesschau höchstpersönlich. Jan Hofer, herzlich willkommen nach Hamburg.
Ebenfalls herzlich willkommen, danke.
Wie oft werden wir den Satz, hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau, noch von Ihnen hören?
Ach so, vielleicht insgesamt 20 Mal. Also ich habe noch 10 Tage. Mit diversen Sendungen pro Tag, also ein paar Mal kommt das noch.
Am 14. Dezember ist das letzte Mal, dass Sie die Tagesschau...
Genau, 20 Uhr werde ich diesen Satz zumindest offiziell zum letzten Mal sprechen.
Seit 35 Jahren sind Sie Gesicht und Stimme der Tagesschau, seit 16 Jahren Chefsprecher. Wie schwer fällt Ihnen dieser Abschied?
Also so langsam wird mir das eigentlich erstmal richtig bewusst und langsam kommt auch so ein bisschen Wehmut auf. Aber insgesamt muss ich sagen, sind 35 Jahre eine unglaublich lange Zeit. Also ich habe mehr als die Hälfte meines Lebens bei der Tagesschau verbracht. Und ich habe mir irgendwann mal gedacht, naja, es gibt ja vielleicht auch noch was anderes in diesem Leben. Außer Schichtdienst und so.
Ach, Sie haben ja Unterhaltung noch nebenher gemacht. Sie haben ja nicht nur Tagesschau gemacht.
Das stimmt. Ich habe mich ausgetobt, wo immer es ging. Und das hat mir auch unfassbar viel Spaß gemacht. Aber jetzt kommt so eine Zeit, wo sich auch vieles verändert. Also ich habe ja die komplette Veränderung der Digitalisierung mitgemacht. Also von der Zeit, wo es noch nicht mal ein Fax gab, bis heute, wo alles über Computer und über Internet läuft. Das, was jetzt passiert, sind die Feinschrauben, die Stellschrauben, die gedreht werden in der künstlichen Intelligenz und so weiter. Das gucke ich mir dann lieber von außen an.
Was wird da passieren, so perspektivisch?
Naja, es wird eine ganze Menge passieren. Also es wird sehr wahrscheinlich keine virtuellen Moderatoren geben, weil der Computer eines nicht beherrscht und das ist Empathie. Das kann er nun mal nicht. Und selbst bei einer Nachrichtensendung, wo man relativ neutral sein sollte, gibt es immer noch empathische Momente. Also von daher gesehen glaube ich nicht, dass das sein wird. Aber unsere Kollegen zum Beispiel arbeiten in weiten Bereichen im Homeoffice. Die haben zu Hause auf ihrem Rechner das gleiche Programm wie im Sender. Die können Filme schneiden, die können alles das machen, was sie im Sender auch können. Das Einzige, was sie eben nicht können, ist jemanden in die Augen schauen. Und das ist ja im Augenblick auch nicht unbedingt angesagt. Also von daher gesehen passiert da eine ganze Menge.
Und Sie meinen, das wird auch in Ansätzen zumindest so bleiben, dass diese Gemeinschaft nicht mehr besteht?
Na, das weiß ich nicht. Vielleicht gibt es wieder mal so ein Back to the Roots, wie wir in einem neuen deutschen Satz so gerne sagen. Ich stelle immer wieder fest, dass mir Leute sagen, uns fehlt doch der Kontakt. Uns fehlt doch, dass wir uns miteinander unterhalten, dass wir uns austauschen können. Und ich persönlich sehe das übrigens auch, dass es manchmal schwierig ist. Wenn Sie so eine Sendung wie die 20 Uhr Tagesschau machen, dann ist das ja ein Puzzle aus ganz vielen verschiedenen Dingen, die da zusammengefügt werden. Und wenn man zusammensitzt in einem Raum und ein CVD hat ja das alles koordiniert, dann kommt es eben auch nicht zu Doppelungen. Jetzt passiert das aber, weil der im Homeoffice ja nicht weiß, was der andere Kollege macht. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen genauer hinschauen. Das ist einer der Nachteile der ganzen Geschichte.
Also Sie waren auch im Homeoffice gewesen zum Teil jetzt?
Ja, natürlich, immer. Also ich hab ja auch administrative Aufgaben gehabt, Dienstpläne, Urlaubsplanung und so weiter und so weiter. Das habe ich alles zu Hause gemacht, ja.
Lassen Sie uns mal über das sprechen, was Sie als Sprecher mitbringen müssen für die Tagesschau. Was?
Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Sie wissen nicht, was Sie in den letzten 35 Jahren für Qualifikationen vorbringen mussten.
Also das ist die schwierigste Frage, die es überhaupt nur gibt. Ich gehe mal davon aus, dass die Kolleginnen und Kollegen, die zu uns kommen, sehr gut ausgebildet sind. Die haben eine Top-Ausbildung, haben alle Top-Volontariate hinter sich, die haben eine Sprechausbildung hinter sich, die haben teilweise regionale Fernseherfahrung. Daran gibt es überhaupt nichts zu deuteln. Aber jetzt kommt ein Punkt und da trifft genau das zu, was ich gerade versucht habe zu sagen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen regional und überregional. Das ist ein bisschen wie zweite Liga und Bundesliga. Oder Landesparlament und Bundesparlament. Politiker, die aus den Landesparlamenten in den Bundestag kommen, die sehen sich mit einer vollkommen anderen Welt konfrontiert. Und bei uns ist es auch ein bisschen so. Also sie haben plötzlich eine bundesweite Aufmerksamkeit. Sie werden ganz anders wahrgenommen plötzlich als vorher. Und da gibt es Menschen, die schaffen es auf Anhieb, ich sag mal, rüberzukommen. Also den Weg über die Kamera ins Wohnzimmer zu schaffen. Und dann gibt es wieder welche, die schaffen das nicht. Und es ist mir nicht erklärlich und ich kann es Ihnen noch nicht sagen, warum das so ist.
Und mit Optik hat es nichts zu tun?
Überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Also ich habe Kollegen erlebt, die im landläufigen Sinne die ich als sehr gut aussehend bezeichnen würde. Und da ist nichts passiert. Wir testeten ja auch Leute öfter mal in Sendungen nachts und so weiter. Und dann konnte man sehr schnell feststellen, ob selbst da, wo nicht jetzt Millionen, aber immer noch Hunderttausende da sind, dass da eine Reaktion gekommen ist. Wenn da nichts passiert, gar nichts, dann wissen Sie, das hat gar keinen Sinn. Und das kann man nicht lernen. Ich habe es auch nicht gelernt. Warum ich das habe, weiß ich nicht. Es hat offensichtlich funktioniert, aber ich hab keine Schulung gemacht. Also ich war nie bei einem Seminar für über den Fernsehschirm kommen.
Einfach eine Naturbegabung, die da ist oder eben nicht, woran auch immer.
Naja, ich glaube, man braucht auf jeden Fall mal einen gewissen Exhibitionismus. Anders geht das, glaube ich, nicht.
Und was ich immer sehr bewundere, ist, wie neutral die Meldungen verlesen werden. Das finde ich gar nicht so einfach, dass man sich seine Gefühle nicht anmerken lässt, weil es berührt einem ja wahrscheinlich schon die ein oder andere Meldung, die man verliest, oder?
Ja, aber Sie dürfen eins nicht vergessen. Ich habe die Meldungen in der Vorbereitung bereits verarbeitet. Also Sie als Fernsehzuschauerin bekommen die ja so serviert, dass Sie nicht wissen, was auf Sie zukommt. Ich weiß das ja. Das ist der eine Grund. Der zweite ist, dass ich während der Sendung, wenn die Filme laufen, sehr häufig damit beschäftigt bin, irgendwelche anderen Dinge zu tun. Also Änderungen einzufügen, mich um, ich weiß nicht, was alles zu kümmern. Also ich kriege die Sendung oft nicht so mit, wie der Zuschauer sie mitbekommt. Da geht's, bei uns geht's darum, dass sie auf den Punkt wirklich konkret da sind, dass sie präsent sind, aber die Zeit, sich da um große Emotionen zu kümmern, haben sie gar nicht.
Wenn Sie privat auf einer Party sind, dürfen Sie da politische Meinungen äußern oder nicht?
Ich lasse es. Ich lasse es ganz einfach, weil ich einfach auch festgestellt habe, dass Menschen gar nicht diskutieren wollen. Die wollen einfach, in meinem Falle jetzt, ihre Meinung weitergeben. Also die wollen, dass ich ihnen zustimme. Und deswegen lasse ich es einfach. Also ich diskutiere mit meinen Freunden, aber nicht, wenn ich auf einer Party bin mit Fremden. Das lasse ich einfach. Ich möchte mir den Abend nicht versauen.
Aber dürfen Sie es? Dürfen Sie als Nachrichtensprecher eine eigene politische Meinung in der Öffentlichkeit äußern?
Also ich würde sie nicht äußern. Das hat einfach damit zu tun, dass ich beispielsweise erkennen ließe, dass ich zu einer bestimmten politischen Gruppierung oder Partei gehöre. Dann wäre ja klar, dass ich die bevorzuge. Und das wäre natürlich für eine neutrale Nachrichtensendung wirklich ganz schlimm. Das geht gar nicht, natürlich.
Jetzt zum Schluss könnten Sie es ja sagen.
Ich bin ja noch da, ein paar Tage.
Okay. Ab 14. Dezember. Verkünden Sie dann, Sie gehen in die Politik.
Dann gehe ich zum Bundestag und ich werde Frau Kramp-Karrenbauer beerben, ja.
Oh, das wäre noch eine schöne Variante. Die hatten wir noch nicht bisher.
Nee, ich auch nicht. Ist mir gerade so eingefallen.
Was war denn die höchste Quote, die Sie bisher hatten in der Tagesschau?
Oh, das waren über 20 Millionen. Also das war schon richtig viel.
Wissen Sie noch, bei was für einer Sendung das war?
Ja, ich glaube, das war so um die Wiedervereinigung. Und davor 9-11, also der Anschlag in New York, das waren so, glaube ich, mit die höchsten Quoten.
Also Corona konnte da nicht mithalten?
Also Corona hat dazu geführt, dass wir ständig herausragende Quoten haben. Also gestern zum Beispiel, am letzten Sonntag, glaube ich, 16,6 Millionen. Solche Ereignisse führen immer dazu, dass die Leute ein hohes Informationsbedürfnis haben und dann auch zuschauen.
Im Rückblick betrachtet, was war in den 35 Jahren für Sie die stressigste Situation, wo sich die Meldungen quasi überschlagen haben?
Wende. Deutsche Wiedervereinigung. Das ist ja so aus der Rücksicht immer sehr komprimiert, wie das alles gelaufen ist. Aber so war das ja nicht. Ich erinnere zum Beispiel an Günter Schabowski, der ja damals die Öffnung der Grenzen verkündet hat. Und alle Leute haben angenommen, die rennen jetzt alle zur Grenze und gehen rüber und gucken sich mal an, was da läuft. Aber das war ja gar nicht so. Als ich mit Hajo Friedrichs die Tagesthemen an diesem Abend machte, hatten wir Robin Lautenbach, unseren Korrespondenten an der Grenze, an einem Grenzübergang, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Checkman Charlie oder was stand, und da war kein Mensch. Und dann kam irgendwann mal eine Frau in einem Trabi angefahren, total verunsichert, und hat gefragt, ob sie denn jetzt rüber dürfe. Und dann hat man gesagt, ja klar, können Sie rüber. Und erst dann ist das richtig losgegangen. Aber das war ja noch nicht Wiedervereinigung. Da gab es ja noch eine Menge innen- und außenpolitische Dinge, die geklärt werden mussten. Frau Thatcher zum Beispiel war ja nicht gerade begeistert von einer Wiedervereinigung. Polen war nicht begeistert, weil viele Leute ja auch ein Großdeutschland wieder befürchtet haben. Also das waren spannende Zeiten.
Wie aktuell müssen Sie in solchen Situationen reagieren? Sprich, wie kurzfristig werden die Meldungen noch verändert?
Sekündlich. Ich habe einen Knopf im Ohr, den kann man als Zuschauer nicht sehen, hoffe ich zumindest. Und da werden mir in solchen Fällen sehr schnell Informationen rübergegeben. Und das kann wirklich sekündlich passieren. Und das ist der große Vorteil des Teleprompters. Viele Leute fragen sich ja, warum wir einen Teleprompter haben, also warum wir dieses Ablesegerät haben, das vor der Kamera hängt, wie ein durchsichtiger Spiegel. Dieser Teleprompter hat den großen Vorteil, dass Sie wirklich ununterbrochen Änderungen machen können. Also ich will Ihnen mal ein unbedeutenderes Beispiel sagen. Am vergangenen Sonntag war um 20 Uhr noch nicht klar, wer die Stichwahl zum Oberbürgermeisteramt in Stuttgart gewonnen hatte. Das kam während der Sendung und dann wird das natürlich sofort entsprechend auch eingepflegt und wir verkünden das dann auch entsprechend vor der Kamera.
Aber das heißt, Sie müssen dann einen Text sprechen, den Sie im Zweifel noch gar nicht gelesen haben?
Das ist Routine, ja. Das müssen Sie, weil der Teleprompter auch nicht die Möglichkeit hat, einen Text, sagen wir mal, ein bisschen vorzulesen, sondern haben Sie maximal zwei Zeilen, also drei Wörter hintereinander. Und da brauchen Sie einfach einen gewissen Grad an Routine. Dann geht das schon.
Ist Ihnen mal eine Panne im Teleprompter passiert?
Ja, natürlich. Letzten Sonntag noch. Der bleibt mal stehen ab und zu. Das ist übrigens auch der Grund, wir schreiben ab und zu mal Leute, wieso wir eigentlich so ein Blatt Papier da haben. Das bräuchten wir doch gar nicht, wir hätten einen Teleprompter. Und außerdem hat mir mal einer geschrieben, das war ja nur gefaked, da stimmt ja gar nichts drauf. Der Teleprompter ist ein technisches Gerät, das wie alle technischen Dinge ausfallen kann, verrückt spielen kann. Und der Prompter, der tut das gerne mal. Und wenn Sie dann kein Backup haben und die Zettel, die ich vor mir auf dem Tisch habe, sind mein Backup, und wenn Sie da nicht akribisch auch umgeblättert haben und in der Sekunde, wo der stehen bleibt, nicht mehr wissen, wo Sie sind, dann können Sie eigentlich nur noch die Sendung abbrechen. Und deswegen ist es das, was ich den Kollegen immer wieder sage, Leute, achtet akribisch darauf, dass ihr eure Sachen beieinander habt, damit das nicht passieren kann. Mhm. Denn wenn ich plötzlich nicht mehr weiterrede aus irgendeinem Grunde, weiß weder in der Regie noch irgendwo anders irgendjemand, was da los ist, und die können eigentlich nur noch abbrechen, anders geht das nicht, ne?
Wobei Zuschauer, das wäre natürlich jetzt hart, die Sendung abzubrechen, ansonsten ja kleinere Pannen zumindest lieben, oder?
Ja, das tun sie absolut. Wir sind ja auch keine Roboter. Also früher, ich schweife jetzt mal ein bisschen ab, so in den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, als noch geraucht wurde und wo auch mal ein Glas geöffnet wurde in der Redaktion, wenn die Jungs Durst hatten, haben die gerne auch mal einen Versprecher reingeschrieben. Denn wenn man sich versprochen hatte, musste man dann ausgeben. War eine Flasche fällig.
Was war denn Ihr schönster Versprecher?
Ich glaube, das war mal der Papst Urbi et Orbi auf dem Petersplatz in Rom, der diesen Segen vor Tausenden von Gläubigern verkündet hat. Also nicht vor Gläubigen, sondern von Gläubigern.
Oh, okay.
Kleiner Unterschied.
Geringfügig.
Hat außer der Redaktion, die die Flasche anschließend bekam, aber kaum einer gemerkt.
Na, sehen Sie mal. Es gibt ja diesen einen wunderbaren Tagesschau-Klassiker, wo während der laufenden Sendung der Putzmann ins Tagesschau-Studio kam. Ja, Susanne Daubner hat er, glaube ich, damals gesprochen. Genau. Was sind so die Highlights, an die Sie sich noch erinnern?
Ja, solche Highlights hatte ich leider nicht, muss ich sagen. Ich hatte mal ein Highlight, als ich noch Hörfunk gemacht habe. Damals gab es noch Plattenspieler und da wurden Platten draufgelegt und dann lief die Musik von der Schallplatte. Das war in der analogen Zeit eben so. Und ich saß damals beim Hessischen Rundfunk HR1 und moderierte eine Sendung und die Putzfrau kam rein. Nahm mal kurz den Tonabnehmer von der Platte, wischte einmal drüber und legte sie wieder drauf.
Auf die Moderation wäre ich gespannt gewesen jetzt.
Ja, ja, ein bisschen verdutzt, glaube ich.
Ich habe auch gerade beim Hessischen Rundfunk, da habe ich auch angefangen, was erlebt. Da hatte ich mir was ausgedruckt, auch eine Meldung oder einen kompletten Hörfunkbeitrag. Habe in den Drucker gegriffen, bin ins Studio gerannt. Es musste live vorgetragen werden und habe unten gemerkt, dass es alles in kyrillischen Schriftzeichen ausgedruckt war.
Ach, wie nett.
Als der Beitrag quasi anmoderiert wurde. Und dann saß ich da mit zwei Seiten kyrillischen Schriftzeichen und habe gedacht, okay, was sagst du jetzt?
Naja, wir hatten auch wirklich schöne Sachen. Wir hatten zum Beispiel einen Kollegen, einen Off-Sprecher, also der die Filme im Hintergrund spricht. Und in dem alten Studio damals hatten wir noch Fenster, die man öffnen konnte. Das gibt es ja heute alles nicht mehr. Und der ging mit einem Apfel ins Studio, aß den und schmiss nicht die Apfelkrume, das Apfelding da raus, sondern die Meldungen.
Auch schön. Ja, aber immerhin hatte er noch was zu essen dann.
Das war sehr schön. Und dann hatten wir genau diesen einen Kollegen, der war etwas älter. Da gab es ganz neu die Sportart Super-G beim Skilaufen. Die kannte er aber noch nicht. Und dann hat er gesagt, die und die Skiläuferin gewann heute den Super-Sex.
Jetzt sind Sie, Herr Hofer, ja nicht nur Sprecher gewesen, sondern Chefsprecher der Tagesschau. Sie haben den Job 2006 von Jo Brauner übernommen. Was unterscheidet den Chefsprecher von einem normalen Sprecher?
Also zunächst einmal gar nichts, sondern er ist so eine Art Primus inter pares, also Erster untergleichen. Man hat ein paar Aufgaben, man ist die Schnittstelle zwischen der Chefredaktion und der Programmdirektion, wenn es um die Belange der Sprecher und Moderatoren geht. Man ist zuständig für die Dienstplangestaltung, für die Urlaubsgestaltung, also für alles, was irgendwie damit zu tun hat und entlastet praktisch die Chefredaktion.
Okay, aber das ist dann schon ein sehr administrativer Job auch.
Das ist so, ja. Und der ist auch nicht immer angenehm, weil man muss ja auch manchmal unangenehme Dienste, Weihnachten, die habe ich dann selber gemacht irgendwann, Silvester, Krankheiten, also man ist da jeden Tag beschäftigt.
Wenn Sie zum Beispiel im Urlaub waren, waren Sie dann immer noch erreichbar, wenn was immer im Dienstplan umgestrickt werden musste?
Immer. Also ich bin, glaube ich, seit, ich weiß nicht, 20 Jahren nicht mehr in Urlaub gefahren, wenn ich nicht hätte online sein können. Das war immer so, ja.
Was sagt Ihre Frau dazu?
Ach, die kannte das nicht anders. Ich hab auch schon mal Dienstpläne in Khartoum gemacht, fällt mir gerade ein, im Sudan. Weil da gab es irgendwie eine Änderung, jemand wurde krank und das musste gemacht werden. Und dann habe ich in dem Hotelzimmer, wo ich da war, die Dienstpläne geändert und online rübergeschickt. Das geht heute ja alles wunderbar.
Sitzen Sie auch im Urlaub, egal wo auf der Welt Sie sind, und schauen die Tagesschau abends?
Also heute per Stream, nicht immer, aber häufig, ja. Als es das früher nicht gab, musste ich darauf verzichten, ja.
Sie gelten ja generell als technikaffin. Mir hat mal jemand erzählt, der Hofer hatte quasi schon einen Rechner, als es noch gar keinen Rechner in Deutschland gab. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Ich hatte vor allen Dingen schon einen Rechner mit einer Wechselfestplatte, damit ich vom einen Rechner zum anderen meine Daten mitnehmen konnte. Das war ein Trumm, der, glaube ich, 10 Kilo gewogen hat oder so, und hat auch nicht lange überdauert. Aber das ist in der Tat so. Ein paar Kollegen und ich haben damals, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, mit meinem privaten Programm mal angefangen, die ersten Texte zu schreiben. Auf einem Computer. Zu der damaligen Zeit war das so, dass viele der Redakteure den Computer ablehnten. Das war für die Teufelszeug irgendwo. Die wollten das nicht. Die konnten sich nicht vorstellen, mal irgendwann nicht mehr mit Papier zu arbeiten. Ich glaube, es ist eine Generationenfrage. Und dann hat sich das sehr schnell geändert. Wir hatten ja zu der Zeit noch eine wunderbare Einrichtung, nämlich Pappenassis.
Bitte was?
Pappenassis.
Was ist das?
Ja, das wusste ich, dass Sie das jetzt fragen. Das kann ich sagen. Wir hatten Studenten in der Regel, die einen Studentenjob hatten. Und die mussten im Studio, standen die vor einem Gestell. In diesem Gestell waren Pappen. Und zwar so farbige Pappen, wo Landkarten drauf gemalt waren, wo mit Letraset, das war so eine Schrift, die man aufkleben musste, beispielsweise die Namen der Städte eingetragen wurden. Also ich sage jetzt mal Italien, Rom, und dann stand da irgendwo noch Lombardei oder irgend sowas. Unten drunter Ministerpräsident zurückgetreten. Das wurde aber alles per Hand gemacht. Und dann stand diese Pappe in einem Gestell. Und vor diesem Gestell stand eine Kamera, die das abgefilmt hat. Und über ein technisches Verfahren namens Blue Box, will ich jetzt nicht groß erklären, wurde das hinter mir auf die Leinwand projiziert, sodass der Zuschauer das sehen konnte. So, da standen also jetzt so 10 Pappen, jeweils zu den entsprechenden Themen. Und der Regisseur, der schrie dann über den Kopfhörer an den Pappenassi, zieh! Und dann musste der ganz schnell eine Pappe wegziehen, damit die nächste zum Vorschein kam.
Das ist störungsanfällig, so, oder? Würde ich mal sagen, das
so
System.
So wurde Fernsehen gemacht. Ja, das war sehr spannend.
Zu schnell gezogen?
Ja. Ja, und da hat er auch mal 2 weggezogen, das Versehen. Und die Pappenassis, das waren hochspezialisierte Leute. Da gab es welche, die konnten das, und es gab welche, die konnten das partout nicht.
Die haben zu langsam gezogen.
Genau, ja.
Und die Nachrichten haben Sie damals noch mit Schreibmaschine getippt, bevor Sie
als... Die wurden mit Schreibmaschine getippt. Die Sekretärinnen hatten so alle halbe Jahre eine Sehnscheidenentzündung. Und dann wurde das dupliziert mit Blaupapier.
Das war, bevor Sie mit Ihrem Privatcomputer in der Redaktion angerückt sind.
Ich würde Ihnen wirklich mal empfehlen, einen Untertitel zu machen, weil viele junge Leute wissen nicht, wovon wir reden.
Herrlich. Haben Sie manchmal Sehnsucht nach dieser guten alten Zeit, wo alles vielleicht noch ein bisschen ruhiger war?
Ich sage Ihnen mal einen sehr philosophischen Satz. Ich glaube, die Menschheit kann nur überleben, weil sie ein schlechtes Gedächtnis hat. Alles, was wir so toll finden von früher, genauer betrachtet, war gar nicht so toll. Das ist, glaube ich, eben eine der positiven Seiten des menschlichen Lebens, dass man diese Dinge einfach verdrängt. Und deswegen gucke ich auch nicht so gerne zurück. Ich habe immer gesagt, Zukunft braucht Herkunft. Du musst wissen, wo du herkommst. Du musst wissen, ob du mit beiden Beinen auf dem Boden stehst. Aber die Zeiten zurück möchte ich nicht haben, nee.
Sie sind ja technisch auch eher vorwärts gewandt.
Ja, ich hatte damals das erste Faxgerät. Achtung, junge Zuhörer, Fax ist ein Gerät, mit dem man schriftliche Mitteilungen übermitteln konnte. Ich hatte ein Faxgerät und der damalige von mir sehr verehrte Chefsprecher Werner Feigl sagte, er sagt, wieso hast du denn Fax? Naja, sage ich, damit ich mit irgendwelchen Leuten auch entsprechend korrespondieren kann. Ja, braucht doch gar keinen Fax, wenn der andere keinen Fax hat. Ich sage, doch, meine Leute haben einen Fax. Ein Jahr später hatte er auch eins, das war schon ein bisschen moderner als meins. Und dann habe ich gesagt, Werner, wo ist denn dieses wunderbare Fax her? Also, du hast doch einen Fax. Ja, habe ich gesagt, aber der Trend geht zum Zweitfax. Und dann war wieder, wieder Pause.
Und heute sind Sie wahrscheinlich mit Smartphones immer ganz vorne mit dabei.
Ja, ich bin ganz unglücklich, wenn ich nicht die neueste Technik habe. Ja. Zum Leidwesen meiner Familie übrigens.
Gehört es denn zu Ihren Aufgaben als Chefsprecher auch nach wie vor die Zuschauerpost zu beantworten oder macht es jeder selber?
Das ist aufgeteilt. Wenn es jemanden persönlich betrifft, macht das selber. Wenn es an uns als Gruppe geht, mache ich das.
Sie haben ja sogar mal ein Buch geschrieben über die schönsten Zuschriften, die Sie bekommen haben. Was waren Ihre persönlichen Highlights?
Mein Highlight war der Titel dieses Buches. Eine Dame, die mir schrieb, ich hätte so eine wunderbare rote Krawatte angehabt an diesem Abend und das wäre das Zeichen für Sie, wenn ich die wieder anhätte, dass ich Sie gerne kennenlernen würde. Oh. Und dann, sie wohnte auch in Hamburg und dann würde sie ganz schnell zum Sender kommen und dann am Ausgang auf mich warten.
Ich schätze, die haben Sie nicht mehr angehabt, die Krawatte, oder?
Die ist sehr schnell verschenkt worden, ja. Ich hätte ja wirklich böse sein können, hätte es einem Kollegen geschenkt, ne? Aber
das ist aber nett von Ihnen, dass Sie es nicht gemacht haben. Ich meine, sowas ist ja amüsant, wenn man das hört. Was ist denn so die Mehrheit der Zuschriften? Sind das Zuschriften, wo sich Leute über Aussprache beschweren oder was schreiben die Leute?
Aussprache nimmt einen sehr großen Raum ein. Die werden auch von mir beantwortet. Also ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen. Quarantäne war jetzt ein ganz großes Thema für viele, viele Menschen, die sich gefragt haben, warum sagen wir Quarantäne und nicht Quarantäne? Und dann bekommen die von mir auch eine vernünftige und auch stichhaltige Begründung dafür, denn das Wort Quarantäne kommt nicht aus dem Spanischen oder Italienischen, sondern aus dem Französischen von quarante. Und deswegen eben Quarantäne und nicht Quarantäne. Wenn einer unbedingt Quarantäne sagen muss oder will, kann er das gerne tun, aber die korrekte offizielle Aussprache ist Quarantäne.
Sie sind ja quasi Profi in Sachen Aussprache. Kommt es denn trotzdem auch vor, dass Sie sich irren, dass die Zuschauer recht haben?
Ja, durchaus. Heute nicht mehr so stark, weil wir eine Aussprachedatenbank haben, die beim Hessischen Rundfunk gepflegt wird und die wirklich ein unglaublich gutes Hilfsmittel ist und auch eine Klarheit bringt, sodass jeder auf dem gleichen Stand ist. Also alle meine Kollegen, und das gilt nicht nur für uns, das gilt auch für den Hörfunk und für alle Sender der ARD, sind eigentlich verpflichtet, sich an diese Ausspracheregeln zu halten. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wir vermeiden wollen, dass man Dinge so verschieden ausspricht, dass man das Gefühl haben könnte, es handelt sich um verschiedene Dinge. Also ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Man kann sagen Al-Qaida, Al-Qaida, Al-Qaida oder was auch immer. Wir haben uns jetzt auf Al-Qaida für diese Organisation, arabische Organisation, geeinigt, damit jeder auch wirklich weiß, um was es geht. Und auch eingedenk der Tatsache, dass es vielleicht nicht hundertprozentig richtig in der Landessprache ist, die können wir sowieso nicht sprechen, aber wichtig ist, dass der Zuschauer, Zuhörer weiß, um was es geht.
Wie kommt es eigentlich, dass Sie gar keinen Dialekt sprechen? Sie sind im Kreis Wesel am Niederrhein geboren, 1952. Man hört Ihnen das gar nicht an.
Ich bin lange auf einem Internat gewesen, auf Langeoog, auf einer Nordseeinsel. Und ich habe nie einen richtigen Dialekt gelernt. Ich habe ja lange in Köln gelebt und studiert, ein bisschen Kölsch kann ich noch. Aber jeder Kölner würde sofort sagen, das ist eine imitierte. Das merken die sofort.
Wie kam das, dass Sie aufs Internat geschickt wurden? Waren Sie so ein schlechter Schüler oder?
Das war das eine. Meine Lehrer haben gesagt, ich sei ein fauler Sack, aber gut. Nein, meine Eltern hatten 4 Söhne. Ich war der Älteste. Mein Vater war dann nicht mehr ganz gesund, hatte auch ein kleines Unternehmen, um das er sich kümmern musste. Und deswegen sind mein Bruder und ich aufs Internat gegangen.
Sie haben dann Betriebswirtschaft studiert in Köln. Wie kam es, dass Sie in den Journalismus gegangen sind?
Ich wäre fast Pappenassi geworden.
Nein, nein. Sie haben nicht schnell genug gezogen, dann hatten Sie wieder entlassen.
Genau. Nein, es gab in Köln damals 3 Sender, den WDR, den Deutschlandfunk und die Deutsche Welle. Teilweise sind die inzwischen in Berlin, aber damals waren eben die Hauptstandorte in Köln. Und zu der Zeit waren Nachrichten nur über Fernschreiber, über Ticker zu bekommen. Das heißt, in allen Redaktionen überall in Deutschland, also eigentlich überall auf der Welt, waren Räume mit lauten, großen Fernschreibmaschinen, Tickermaschinen, wo die ununterbrochen rasselten und Nachrichten ausspuckten. Diese Nachrichten waren ja nicht gefiltert, die mussten ja irgendwie sortiert werden, um in die entsprechenden Redaktionen zu kommen. Und ich war einer der Studenten, die das gemacht haben.
Und dann haben Sie sich qualifiziert als Nachrichtensortierer?
Ja, zunächst einmal war das so. Das heißt, es gab, die kamen alle raus und dann hat man gesehen, aha, Sport, Gesellschaft, Innenpolitik, Außenpolitik und dann in die entsprechende Abteilung gebracht. Da habe ich mich, glaube ich, nicht ganz so blöd angestellt, dass ich so kleine redaktionelle Aufgaben langsam bekam. Wir reden ja immer noch von einer sehr analogen Zeit. Es gab ja keine Möglichkeit, irgendetwas außerhalb dieser Redaktion zu machen. Also wenn Sie dann einmal da waren und der Redakteur, der kam in Zeiten oder aus irgendeinem Grunde und hatte halt gesagt, komm, schaffst du das, kannst du das machen, habe ich das gemacht. Das wäre heute, glaube ich, nicht mehr so möglich.
Und dann haben Sie für sich gemerkt, das macht echt Spaß und ich bin da ganz gut und haben dann Volontariat gemacht.
Ganz genau so was.
Sie haben dann erst für den Saarländischen Rundfunk gearbeitet. Was haben Sie da gemacht?
Ich war Moderator einer Morningshow und war unter den Fittichen von Dieter Thomas Heck, der später lange beim Südwestfunk gewesen ist. Also der war praktisch mein Mentor, wenn man so würde man heute sagen. Der hat damals angefangen, Fernsehen zu machen, die ZDF-Hitparade und andere Geschichten, Pyramide und so. Und ich übernahm dann so nach und nach seine Hörfunksendungen. Und da hat er mich sehr unterstützt, muss ich sagen.
Kann sich so gut aus mit Musik?
Habe ich da gelernt. Ich war jetzt kein Musikwissenschaftler, brauchte man aber auch nicht. Man brauchte bei der Europawelle, das war ein Popsender, das war für mich die beste Schule, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Der Saarländische Rundfunk war ein kleiner Sender mit wenig Geld und man musste ganz schön viel machen, um da irgendwie über die Runden zu kommen. Und das bedeutete eben auch, die Wege waren kurz. Sie haben Sport mitmoderiert, sie haben die Morningshow gemacht, sie haben den Landfunk, also sie mussten da wirklich alles machen. Und das ist eine Schule gewesen, bei der ich damals, glaube ich, gar nicht begriffen habe, wie toll die gewesen ist.
Wie sind Sie dann für die Tagesschau entdeckt worden?
Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen Fernsehen gemacht beim Saarländischen Rundfunk im Regionalprogramm. Und zu der Zeit, muss ich auch wieder erklären, gab es ja nicht die Möglichkeit für Sie in Mainz den Norddeutschen Rundfunk zu sehen. Sie konnten eben nur den damaligen SWF sehen. Mehr gab es nicht. Bei der Tagesschau gab es aber Monitore und Karl-Heinz Köpke und Werner Feigl, Chef und Stellvertreter, die hatten Monitore und konnten sehen, was in den einzelnen Landesprogrammen los war. Und da hatten die mich wohl gesehen. Und ich war in Hamburg zu irgendeinem ARD-Event, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und im Anschluss daran gab es einen Umtrunk. Und da sprach mich Feigl an, sagte, ich kenne Sie irgendwoher, wo kommen Sie her? Ich sage, aus Saarbrücken. Jo, sagt, da habe ich Sie gesehen. Da habe ich ein bisschen mit dem geredet und plötzlich sagte, sagen Sie mal, können Sie sich vorstellen, zur Tagesschau zu kommen. Das war für mich außerhalb der Vorstellungskraft zunächst einmal. Und jetzt passiert etwas und ich schwöre, dass es genauso gewesen ist, wie ich es jetzt erzähle. Wir standen an einem Stehtisch, ich drehe mich um, es stand eine Flasche Rotwein auf dem Tisch und ich kipp dem die Flasche Rotwein über den Anzug.
Oh.
Und Carlo von Tiedemann, der auch dabei stand, der sagte an der Stelle, jetzt ist die Karriere vorbei, bevor sie begonnen hat. Ich bekam aber in der Tat dann irgendwann ein paar Tage später einen Anruf mit der Bitte, nochmal nach Hamburg zu kommen. Und da bin ich nach Hamburg gefahren, mit dem Zug und habe mich denen vorgestellt. Und dann hat der damalige Chefredakteur Edmund Gruber gesagt, ich habe nicht viel Zeit, also passen Sie mal auf. Entweder fangen Sie an oder Sie fangen nicht an, aber die Bedingung ist, Sie müssen nach Hamburg ziehen. Überlegen Sie sich das. Und da war ich so verstört, weil ich dachte, der Spruch stimmt nicht. Der musste heißen, Sie hören von uns. Irgendwie so, ne? Aber dann war das so. Und dann bin ich zurück nach Saarbrücken gefahren. Manfred Sechsauer, damals noch Musikladen und solche Sendungen, der gerne mal seine Kollegen aufs Korn genommen hat. Da habe ich gesagt, wenn der das jetzt erfährt, dann hast du ja keine ruhige Minute mehr. Dann funktioniert das nachher nicht. Oh Gott, das kannst du gar nicht machen. Also ich habe schön meinen Mund gehalten, bis ich das schwarz auf weiß hatte.
Wäre es heute noch denkbar, dass jemand einfach so entdeckt wird?
Nee. Die Zeiten haben sich einfach insofern geändert, dass sie heute eine andere Art von Ausbildung brauchen. Also wir haben heute nur noch Kollegen, die gut sprechende Journalisten sind. Die Form von Sprecher, wie das früher war mit Dagmar Berghoff, Wieben und so weiter, die gibt es schon lange nicht mehr. Das heißt, sie müssen heute in der Lage sein, auch, also ich will mal ein Beispiel sagen. Ich habe vor 2 Jahren, gab es in München Silvester den Verdacht eines Anschlages und um genau 10 Minuten vor 12 ruft die Redaktion und sagt, kannst du kommen, wir machen Breaking News. Dann war ich um 3 Minuten nach 12 auf dem Sender. Ich muss dazu sagen, ich wohne in unmittelbarer Nähe und habe bis 5 Uhr morgens durchgesendet, also live. Und dazu müssen Sie heute einfach in der Lage sein. Sie können da nicht mehr mit einem Zettel kommen und irgendwas ablesen.
Wenn Ihnen damals, als Sie angefangen haben, jemand gesagt hätte, du wirst es jetzt 35 Jahre machen, hätten Sie es wahrscheinlich auch nicht geglaubt. Was war es denn in diesen 35 Jahren, was Sie so viel Spaß an diesem Job hat finden lassen, dass Sie so lange das durchgehalten haben?
Also ich hatte mir vorgestellt, das mal ein paar Jahre zu machen und dann weiter zu gucken. Nur, wenn Sie irgendwann mal den Sprung von der Landesliga in die Bundesliga geschafft haben, wollen Sie auch nicht mehr zurück. Und da die ARD mir auch die Möglichkeit gegeben hat, viele Dinge nebenbei zu machen, zum Beispiel Talkshow beim MDR oder eine Jazzsendung beim HR oder ich weiß nicht, was ich da alles gemacht habe, hat sich die Frage für mich plötzlich nicht mehr gestellt. Es war nie langweilig. Nicht einmal, nicht ein Tag.
Lassen Sie uns mal über denjenigen sprechen, der mit Sicherheit am meisten davon profitieren dürfte, dass Sie jetzt aufhören. Ihr kleiner Sohn Henry, 5 Jahre ist er alt. Sie sind
ja, seit 3 Tagen.
Seit 3 Tagen ist er 5. Sie sind spät mit 64 nochmal Vater geworden, nachdem Sie bereits 3 längst erwachsene Kinder haben. Genießt man das eigentlich mehr, wenn man in späteren Jahren nochmal Vater wird?
Ich genieße das unglaublich. Also mein kleiner Sohn hat mir gerade verkündet und der ist sehr, sehr, sehr technikaffin. Der ist wirklich
komisch. Schlau. Komisch. Woher kommt
ja,
das wohl?
Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe gerade einen Instagram-Post gerade soeben noch gelöscht. Da wollte den gerade online stellen. Also der ist 5 und da kann ich sagen, meine Frau nimmt dem ständig das Handy weg. Ich nehme das weg. Das darf man dem nicht geben. Das ist unglaublich, wie der da mit umgeht.
Naja, das aber, Vorbild des Vaters, Kinder ahmen ja nach.
Ja, außerdem hat er jetzt gerade unseren Nachbarn verkündet, dass wir ja nichts mehr kaufen. Wir bestellen nur noch.
Ist der Ruf erstmal ruiniert, Herr Hofer?
Genau. Hat der Nachbar gesagt, das ist eine gute Idee. Versuchen wir es auch mal. Nein, ich genieße es. Vor allen Dingen genieße ich es deswegen, weil der kleine Mann meine ganze Familie, ich sag mal, neu konfiguriert hat. Also seine großen Geschwister lieben den so unfassbar und spielen mit dem, bis sie wirklich nicht mehr können, weil der auch so ein Powerpaket ist. Also das macht einfach richtig Spaß.
Was machen Sie am liebsten mit ihm zusammen?
Vorgestern haben wir seine Holzeisenbahn aufgebaut und wildeste Konstruktionen gebaut.
Sie haben aber, glaube ich, auch Ihre großen Kinder eng begleitet. Es war Ihnen immer wichtig, Vater zu sein.
Ja, ich bin schon Familienmensch, muss ich sagen. Und ich kann es einfach nicht verstehen, wenn Kinder, die wirklich das Unschuldigste auf dieser Welt sind, was man sich nur vorstellen kann, misshandelt werden, wenn sie nicht wahrgenommen werden, wenn sie nicht gefördert werden. Also ich verstehe es nicht, wirklich nicht. Ist mir ein absolutes Rätsel. Und da bin ich wirklich fassungslos, wenn wir solche Meldungen haben.
Sind es die, die Ihnen am meisten unter die Haut gehen?
Das sind die, wo ich denke, das kann nicht sein. Also es gab mal eine Geschichte, die hatte ein bisschen damit zu tun, im weitesten Sinne, und zwar in Ramstein in der Pfalz gibt's ja diesen amerikanischen Stützpunkt, und da gab es früher immer eine Flugshow einmal im Jahr.
Genau.
Und da gab es ein berühmtes, ganz dramatisches Unglück, als ein Flugzeug abstürzte und in die Menschenmenge raste. Und da waren viele Kinder und da waren Familien, und diese Bilder gehen mir nicht aus dem Kopf, kann ich Ihnen sagen.
Bis heute nicht.
Bis heute nicht, nein.
Sie wollen ja jetzt auch einen Podcast machen, einen Zeitzeugen-Podcast, ja, in dem Sie quasi die wichtigsten Ereignisse aus diesen 35 Jahren, in denen Sie Nachrichten gemacht haben, präsentieren. Das wäre dann zum Beispiel ein Thema, oder?
Ja, das wäre vielleicht ein bisschen zu weit. Es geht eigentlich mehr um Themen, die die Welt verändert haben. Zum Beispiel, ich sag mal, Irakkrieg. Wie hat er die Welt verändert? Wie hat Fukushima die Welt verändert? Wie haben die Verantwortlichen reagiert? Haben die so reagiert, dass es auch nachhaltig für die nachfolgende Generation gewesen sind? Oder was ist da schiefgelaufen? Ich glaube, es gibt da eine Menge Themen, die man durchaus mal besprechen kann mit den entsprechenden Leuten, ja.
Sie haben jetzt, glaube ich, den ersten Piloten gemacht von dem Podcast?
Ja, wir haben uns mal beschäftigt mit dem Attentat auf dem Breitscheidplatz 2016. Das hat in diesem Jahr nicht ganz so die Relevanz, weil wir durch Corona keine Weihnachtsmärkte haben. Hätten wir welche, wäre das mit Sicherheit wieder an erster Stelle aufgeploppt. Denn wie hat sich unser Leben eigentlich verändert seitdem? Wie gehen wir heute damit um? Wir haben inzwischen Poller überall. Wir haben einen Amoklauf in Trier gehabt. Das war kein Attentat und es hat auch keinen islamistischen Hintergrund. Aber auch da wird man sich fragen, wie muss man darauf reagieren? Müssen da jetzt auch Poller aufgestellt werden, weil der Nächste als Nachahmer zum Beispiel dahin geht? Also es sind viele Fragen, glaube ich, die im Augenblick da eine große Rolle spielen.
Ja, wenn es einen Weihnachtsmarkt gegeben hätte, hätte es da vermutlich Poller gegeben. Dann hätte das nicht passieren können in der Art.
Ja, das ist schon richtig. Ich meine auch jetzt zum Beispiel diese Corona-Geschichte. Ich frage mich wirklich, warum die Zahlen nicht runtergehen. Wir sind doch inzwischen alle, so hoffe ich zumindest, so sensibilisiert, und die Zahlen gehen nicht runter. Warum gehen die nicht runter? Das ist eine Frage, die mich wirklich zutiefst beschäftigt.
Wahrscheinlich, weil sich immer noch zu viele Menschen miteinander treffen.
Das ist wohl so, ja.
Und weil es eben leider, wie man ja auch in den Nachrichten immer wieder sieht, mit den Bildern halt, welche gibt, die es nicht ganz so ernst nehmen.
Ja, das stimmt. Das ist auch dramatisch. Deswegen hoffe ich, dass diese Impfstoffe langsam und sehr schnell kommen und dann wirklich auch wirken.
Er kommt ja aus Mainz, von daher gehen wir davon aus,
na, dass siehste,
alles gut klappt.
Ja, genau. Ihr seid auf der Sonnenseite. Sag mal, seid ihr da eigentlich so, könnt ihr da einfach mal hingehen und sagen zu der Produktionsstelle und sagen, gib mir mal eine Impfung?
Ja, ich gehe. Sie werden lachen, aber das Impfzentrum für Mainz wird genau in der Straße aufgemacht, in der ich wohne. Da sollen jeden Tag 1000 Impfungen gemacht werden. Ja. Das heißt, ich gehe erstmal davon aus, dass ich fürs nächste halbe Jahr da keinen Parkplatz mehr finden werde.
Das kann gut möglich sein. Da kaufen Sie einen Roller.
Aber das nehme ich wirklich gerne in Kauf, muss ich sagen.
Genau.
Apropos Roller, Sie haben ein großes Hobby, für das Sie hoffentlich jetzt auch mehr Zeit finden werden. Sie lieben Fahrzeuge, Oldtimer. Was steht zu Hause bei Ihnen in der Garage?
Also ich habe zwei, ich hätte mal ein paar mehr, die habe ich aber wieder verkauft. Ich habe zwei, die mir sehr am Herzen liegen, weil ich sie ewig lange besitze. Ich habe einen Käfer-Cabriolet seit über 35 Jahren und ein Mercedes, Baujahr 58, auch seit 25 Jahren. Beide waren in einem sehr desolaten Zustand und ich habe sie selber wieder aufgebaut. Inzwischen sind sie aber so perfekt, dass man nicht mehr viel selber machen kann, obwohl ich sagen muss, bei meinem Mercedes muss eine Stoßstange neu verchromt werden und das ist gar nicht so einfach, einen guten Verchromer zu finden.
Ich bin sicher, Sie finden Aufgaben, was Sie an diesen Autos noch machen können. Woher können Sie das überhaupt, so an Autos rumschrauben?
Keine Ahnung, mein Vater war Handwerker, vielleicht habe ich deswegen keine linken Hände.
Also Sie haben das nicht professionell gelernt, sondern Sie haben einfach hobbymäßig schon immer an Autos rumgeschraubt.
Ja, ich hatte als Student einfach kein Geld für ein vernünftiges Auto. Und da hatte man einen alten VW vom Schrottplatz oder so und dann hat man eben darum rumgebastelt und die Ersatzteile kamen eben vom Schrottplatz.
Also dann wünsche ich Ihnen jetzt auf jeden Fall noch viel Spaß beim Rumschrauben, Herr Hofer.
Ich hoffe nur, dass ich nicht wieder auf den Schrottplatz muss.
Ich habe noch ein kleines Geschenk für Sie als Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten. Es geht Ihnen ein Postwenden nach Hamburg zu. Es ist etwas, woran Sie und Henry hoffentlich gleichermaßen Spaß haben werden. Es hat nämlich mit Oldtimern zu tun, wo Sie sich ja bestens auskennen, und mit einem Spiel, in dem Kinder in der Regel immer gegen Erwachsene gewinnen, mit Memory. Es ist eine ganz spezielle Art Auto-Memory, das Sie von mir bekommen. Toll. Da muss man zu dem jeweiligen Oldtimer-Modell die dazugehörige Automarke finden. Das ist etwas schwieriger als das normale Memory, aber ich bin mir sicher, Sie und Henry werden das hinkriegen.
Ja, Henry ist nämlich im Gegensatz zu den anderen Jungs von mir ein absoluter Oldtimer-Fan.
Das sehen Sie. Dann wünsche ich Ihnen beiden viel Spaß dabei und alles Gute noch für Ihre letzten Tagesschau-Sendungen.
Dankeschön.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.